Wir nähern uns unserem Thema der Mutterschaft langsam dem Ende. Vielleicht schaffen wir heute, das abzuschließen. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass das Neue Testament überraschend wenig zu diesem Thema sagt. Aus meiner Sicht ganz eindeutig deswegen, weil im Alten Testament das fast schon erschöpfend vorgearbeitet ist, sodass wer das Wort Gottes ernst nimmt, alles, was zu unserer Unterweisung dient, dort schon finden kann. Aber es werden ein paar Dinge im Neuen Testament vertieft und ich halte es für wichtig, dass wir uns darauf einstellen und das beachten. Heute komme ich nicht umhin, mehrere Querdurchläufe zu machen, weil das Thema Mutterschaft im Neuen Testament, soweit ich das überblicke, drei Schwerpunkte hat. Das eine ist, das haben wir beim letzten Mal zumindest gestreift, dass die Beziehung zu Jesus immer stärker sein muss als die zu allen anderen Menschen. Das finde ich sehr herausfordernd. Und wir haben ja nicht immer in der Bibel beide Geschlechter erwähnt. Ja, der Apostel schreibt dazu, liebe Brüder, da schreibt er nicht extra die Schwestern. Das ist auch logisch, dass dort die gesamte Gemeinde angesprochen ist. Und so haben wir viele Dinge, die erstmal neutral uns vorgestellt werden. Dann, wenn aber beide Geschlechter benannt werden oder die Mutter separat, dann hat es immer eine besondere Bedeutung. Und da ist es eine dieser Sachen, auf die Jesus selber, sowohl in der Bergpredigt als auch in der sogenannten Feldpredigt, Markus Evangelium darauf hinweist. Ich sage das nur, dass man sich das einmal notiert, beziehungsweise sich in seiner Bibel anstreicht. Auf einen Vers hatte ich schon hingewiesen, Matthäus 10, Vers 35. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und zwei Verse später heißt es, wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Das ist eine dieser großen Herausforderungen, die man in der heutigen Zeit ganz ungern hört und sagt, dieser Ausschließlichkeitsanspruch, den das Christentum an vielen Stellen steht. Wer sich ein bisschen mit der Tagespolitik beschäftigt, der weiß, dass zum Beispiel ein erbitterter Streit um das Berliner Schloss geführt wird. Die Fassade, die dort wieder aufgebaut wurde, an der Stelle, wo der Palast der Republik stand, weil damals der preußische König eine Aufschrift an den Turm hat machen lassen. Es ist in keinem anderen Namen das Heil, es ist auch kein anderer Name, dem wir gerettet werden, außer dem Namen des Christus. Und man kämpft erbittert gegen diese Wahrheit. Es muss doch möglich sein, dass jeder nach seiner Fassung selig wird. So. Aber auch Friedrich hat das ja gesagt. Und dann hofft man, dass man damit diesen Absolutheitsanspruch Jesu gekippt kriegt. Kann man machen. Werden sich sicher viele Menschen, die Mehrzahl der Menschen, auch daran halten. Es ist nur für diejenigen, die es nachfolgen, eine wirkliche, ernsthafte Gefahr. Und wir werden im Zweifelsfall an diesen Punkt geführt werden, wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als Jesus Christus, ist seiner nicht würdig. Was bleibt uns, in der Würde Jesu zu bleiben?
Was bleibt, fällt uns?
Ja.
Sein Wort.
Ja, und die demütige Bitte, dass er uns selber festhält. Diese Erfahrung des sinkenden Peters, Herr, rette mich. Mhm. Ja, nachdem er vorneweg ja ganz sicher war, sag mir nur, dass ich zu dir komme, dann will ich gehen. Der läuft auf dem Wasser. Aber merkt dann, als ihr auf Wind und Wellen seid, dass er zu singen beginnt. Und dann ist dieser Ruf, Herr, rette mich. Das, denke ich, kann uns ein Anspruch sein oder ein Hinweis darauf sein, was der entscheidende Unterschied macht, nämlich worauf unsere Blicke, worauf wir unsere Aufmerksamkeit konzentrieren. Auf die Schwierigkeiten um uns herum, die real sind, oder auf den, der Himmel die Erde geschaffen hat und durch sein Wort alles am Leben hält und der Wind und Wellen beherrscht. Und dann hat es eine Ausflüssigkeit. Das kann man nicht mit jemand anderem teilen.
Auch. Das ist ja dieser Wochenvers, ne? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat. Genau. Mhm. Das hat aber eben auch diese Härte. Wir werden gleich sehen, warum das unter Umständen auch persönlich notwendig sein muss. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Jesus selber sich auch daran gehalten hat, dass, als er darauf hingewiesen wird, Mutter und Bruder suchen dich, er sagt, wer sind meine Mutter und meine Brüder, die das Wort Gottes hören und tun. Das heißt, die in dieser Beziehung zu Gott stehen. Das schließt nicht seine natürlichen Verwandten aus. Aber es würde sie dann ausgeschlossen haben, wenn sie nicht das Wort Gottes hören und tun. Dann haben wir dasselbe bei Markus. In Kapitel 3, ab Vers 32. Bis Vers 35. Genau noch einmal dasselbe, was wir vorher in Matthäus Evangelium Kapitel 10 haben. Und das steht in einem, in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem, worauf ich auch letzte Woche schon ganz kurz eingegangen bin, dass nämlich Vater und Mutter nicht mehr zu lieben als Jesus. Im Gegensatz aber eben nicht heißt, sie zu vernachlässigen. Dass nämlich die Verantwortung für die Eltern und für ihre Versorgung auch und gerade ausdrücklich für die Nachfolge Jesu gilt. Ja, da haben wir auch diese beiden Stellen. Ich komme nochmal darauf zurück. Matthäus 7 bis 10. Bis 12. Und Matthäus 15, dort war diese an der Stelle, ab Vers 4. Da wird ebenfalls in beiden Evangelien genau darauf eingegangen, dass die Verantwortung für die Eltern bleibt. Und es wird ja ausdrücklich nicht gesagt, dass erlischt, wenn die sich schlecht verhalten haben oder wenn wir nicht so ein gutes Verhältnis hatten. Im Gegenteil, es wird von Jesus immer noch Bezug darauf genommen, dass ihre Vater und Mutter als erstes Gebot mit Verheißung schon seit der Zeit Moses gilt. Ich bezeuge das, dass das gerade in der Jugend und im Alter des Heranwachsens durchaus eine große Herausforderung sein kann. Ich sage aber, dass in der heutigen Zeit ein besonderer Fokus darauf gelegt wird, Menschen dahingehend zu verderben, auch Gläubige dahingehend zu verderben, dass sie diese Ehre gegenüber Vater und Mutter in irgendeiner Weise in Frage stellen. Es wird vieles als Missbrauch heute gewertet, was vielleicht nicht fehlerfrei ist seitens der Eltern und was mit ihrer Schwachheit im Glauben, in der Erziehung, in ihrer persönlichen Lebenserfahrung in Verbindung steht. Trotzdem bleibt dieses Gebot der Vater- und Mutter-Ehre bestehen. Ausdrücklich auch beiden gegenüber. Das heißt nicht, wer Vater oder Mutter ehrt, solange sie nicht saufen oder sich irgendwie kriminell verhalten, sollen sie geehrt werden, sondern dieser Mindestrespekt, den verlangt Gott von uns. Ich sage das so klar. Ich finde das immer hilfreich, dass nirgends verlangt wird, Vater und Mutter zu lieben. Das ist wirklich in manchen Fällen unmöglich. Das können vor allem Väter zerstören. Das können auch Mütter zerstören, weil man nachher nämlich mindestens zwei Beispiele einmal darauf kommen, dass die Liebe, wenn nämlich von den Eltern Böses getan wird, nicht möglich und deswegen auch nicht geboten wird. Aber die Ehre trotzdem. Und Ehre heißt in Mindestmaß an Dankbarkeit, dass wir aus ihnen sind. Und zwar, warum? Warum ist das so? Denn Gott verlangt ja nicht irgendwelche sadistischen Sachen von uns. Welche Rechtsgrundlage hat es, dass wir auch beim Versagen der Eltern sie ehren sollen?
Nur ihre Vater und Mutter, auf dass es dir wohl geht.
Das ist das Ziel.
Die Menschenwürde.
Es gibt einen göttlichen Grundsatz, der dahinter steht. Und zwar, dass er Gutes bewahrt auf 1000 Geschlechter. Das heißt, wenn wir selbst Eltern und Großeltern und Urgroßeltern haben, die totale Versager wären, bleiben uns mindestens noch 250 mal mehr Generationen an gutem bewahrt von Gott. Das ist der Fokus, auf den wir auch unsere Sinne und unseren Geist zu richten haben. Nochmal, selbst diejenigen, die mit ihren Eltern oder Großeltern oder vorherigen Generationen zutiefst im Widerstreit leben, haben hunderte Mal mehr Grund zur Dankbarkeit, weil Gott das Gute im Verhältnis zum Bösen zwischen 250 und 333 Mal höher bewertet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir dürfen für diese, ich sage mal im Durchschnitt, 300 Mal mehr gute Dinge, die wir ererbt haben, als Schlechtes, unter dem wir zu leiden hatten, dankbar sein. Das muss unseren Blick richten. Und das ist eine Sache, die heute immer versagt wird. Ja, man fokussiert sich auf das Versagen einzelner oder einzelner Generationen. Das hat es mit Sicherheit gegeben. Umgang im Zweiten Weltkrieg, Haltung zu den Juden, Einknicken vor der Regierung. Es mag sein, was es will. Oder auch wirklich kriminelle Handlung oder kriminelles Verhalten. Aber Gott bewahrt. Und das darf auch unser Zeugnis sein. Gerade denen gegenüber, die unter solchen oder in solchen Situationen leiden. Lass uns gemeinsam auf die Suche gehen, auf die hundertfachen Segnungen Gottes, die auch dort unverdient mitgeschenkt worden sind. Auch da haben wir Beispiele dann im Neuen Testament dazu. Das ist dann der Punkt, auf den ich als zweites komme. Ich sage mal nur zwei kleine Beispiele aus dem Dienst Jesu. Da ist Jairus, der Synagogenvorsteher, und seine Frau, die verlieren ein Mädchen. Da waren sie getroffen. Und da ist an anderer Stelle diese Witwe, die ihren einzigen Sohn zu Grabe bringt. Und Jesus gibt ihnen beiden das Kind zurück. Das würde nicht funktionieren, wenn die Grundhaltung, ist das das richtige Wort? Der Glaube dieser beiden Frauen selbst in dieser Extremsituation nicht da gewesen wäre. Ich bin mir sicher, dass in beiden Fällen beide Mütter, die ausdrücklich erwähnt werden, keinen überbordenden Glauben hatten, nicht mehr als ein Senfkorn. Und das reicht. Dies diese Rittermacht zeigt. Oder denken wir an diese Frau aus dem sidonischen Gebiet, die wegen ihrer besessenen Tochter Jesus anruft. Es ist eine Mutter, die für ihr Kind kämpft und mit einem kleinen Wort, nämlich dem von den Brosamen, das Schicksal ihrer Tochter endgültig verändert.
Das ist heute dran, die Lesung.
Deswegen, auch da sage ich nochmal den Müttern unter uns, ihr habt eine ungeheure Möglichkeit, den Arm Gottes zu bewegen. Autorität als heilige Frauen auszuüben. Mit diesen kleinen Samen zu Jesus zu kommen und zu merken, zu erfahren, dass er die Situation wenden kann und will. Das Zweite sind, und da knüpfe ich direkt an diesem Punkt, also einerseits muss uns Jesus selber wichtiger sein als alles Natürliche. Das Zweite ist, wie stark sich die Autorität glaubender Mütter fortsetzt. Das waren diese beiden Beispiele, die ich eben schon genannt habe. Als Beispiel also diese Jairus Tochter, Markus 5, wer das sich einmal notieren will. Aber wir finden das vorneweg auch bei den Frauen, die Jesus nachfolgen, das war bis zum Grab. Da werden nämlich ausdrücklich diese Mütter genannt, Matthäus 27 als Beispiel. Unter diesen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Das sind die, die Jesus auch in dieser unmittelbaren Vernichtungssituation aus menschlicher Sicht die Treue hatten. Während seine eigenen Jünger dort nicht aufkreuzen, bis auf Johannes, sind die Frauen dort. Aber sie halten ihre Söhne bei Jesus. Jeder von denen wird genannt. Und zwar als Mutter von. Und wenn dort die Väter fehlen, außer bei Zebedäus, werden die nämlich die Väter nirgends genannt, dann zeigt das, was für eine Macht der Glaube dieser Mütter hat. Und es ist, denke ich, bis heute so, in vielen Familien ist der Glaube der Mütter das, was auch die Kinder geheilt hat. Das ist das, was der Apostel Paulus uns dann im ersten Gründerbrief sagt. Nicht, dass wir als Väter uns darauf ausruhen sollten und sagen, naja, also meine Frau hat Glauben, dann werden die Kinder gerettet. Es ist unsere Verantwortung, aber gerade in einer Situation, wo vielleicht die Frau schon aus einer glaubenden Tradition stammt, haben wir nämlich im Neuen Testament ein Beispiel, liegt ein besonderer Segen auf den Kindern. Ja. Ich erinnere dich an den Glauben, auf den allerheiligsten Glauben, der bereits in deiner Mutter Eunike und in deiner Großmutter
Lois
war. Dankeschön. Wir gucken einmal, wo das steht. Das sind nämlich diese kostbaren Stellen, die wir uns wirklich einmal festmarkieren sollten. Den ungeheuchelten Glauben in Erinnerung, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir, 2. Timotheus 1, Vers 5. Und wir haben diesen Glauben in der Mutter von Jakobus und Johannes, die sich vor Jesus niederwirft und um diesen besonderen Platz im Reich Gottes für ihre beiden Söhne bittet. Sie kriegt dort eine Belehrung. Ich denke, das ist auch eine wichtige Belehrung, dass der Glaube der Mütter wiederum nicht zu einer Sonderbehandlung der Kinder und vor allem der Söhne. Ausreicht, möchte ich mal sagen. Dort, dieses Sitzen zur Rechten und zur Linken ist nicht bei Jesus zu vergeben, sagt er selber. Und ich denke, er korrigiert dort das Bild, was ja durchaus ein kleines bisschen sich an Maria orientiert. Ja, wenn wir einmal diese Geschichte hören, dass eine Frau ruft in die Mitte, was ja durchaus nicht unbedingt üblich war, selig die, der Leib, der dich geboren und die Brüste, die dich gesäugt haben. Ja, sagt jemand, ich denke, das war in der Situation, als der Gelähmte durchs Dach gebracht wird, in dem Zusammenhang. Und Jesus sagt, also vielmehr selig, die den Willen des Vaters tun. Da ist deutlich, dass Frauen durchaus das Gespür haben, und ich denke schneller das Gespür hatten, für die Besonderheit Jesu. Und das hat ein bisschen mit Neid zu tun. Ich denke, jede Mutter kennt das. Man empfindet sein Kind als Allerschönstes, und wenn man dann ein anderes erlebt, was vielleicht noch eine Spur begabter ist, dann fängt man an zu vergleichen und wünscht das eigene ist mindestens genauso, vielleicht noch ein bisschen drüber. Und das sind Dinge, die Jesus korrigiert. Ja? Der Glaube ist ein ungeheures Geschenk, aber es ist kein Privileg, was dann die Kinder berechtigt, irgendeine geistliche Beförderung anzunehmen. Das finde ich wichtig, dass wir dieses Korrektiv auch ernst nehmen aus dem Neuen Testament. Und wenn wir bei dieser Zahl der glaubenden Mütter sind, dann ist es tatsächlich noch nicht alles, sondern es geht weiter. Und ich will auf diese paar Stellen hinweisen. Wir haben das in mehreren Evangelien, dass die Mütter derer genannt werden. Also die Geschichte, es trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas für ihn erbitten. Das ist Matthäus 20, Vers 20. Und dann Matthäus 27, ab Vers 56 steht, wer alles mit am Kreuz stand. Und das finden wir in den anderen Evangelien wieder. Markus 15, Vers 40. Es waren aber auch Frauen, die von Weitem zu sahen, unter denen auch Maria Magdalena war, und Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und von Joses und von Salome. Und dann zwei davon begleiten die Grablegung. Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Joses, sahen zu, wo er hingelegt wurde. Und als das aber vergangen war, also alles im Markus-Evangelium, Kapitel 13 und dann Kapitel 16, kauft Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, Gewürzsalben, um zu kommen und ihn zu salben. Dann haben wir dieses Beispiel von Elisabeth. Im Lukas-Evangelium wird das relativ ausführlich beschrieben, als diejenige, die im unbedingten Glaubensgehorsam im Gegensatz zu ihrem Ehemann Zacharias hatte von Anfang an und die dann als erste, als Prophetin der Maria, der Mutter Jesu bezeugt, wen sie in sich trägt. Nachdem einmal der Engel zu ihr geredet hatte, war es dann Elisabeth als Nächste, die ihr dieses Zeugnis des Engels bestätigt. Und das ist ein wichtiger Glaubensschritt. Und sie haben nur dieses eine Kind, der dann als größter der Propheten des alten Bundes als Märtyrer stirbt. Wir hören nie wieder was von Elisabeth und Zacharias. Es ist davon auszugehen, dass sie schon alt waren und dann nicht mehr gelebt haben, als er ermordet wird. Aber ihr Glaube war groß. Und auch das lasst uns als Beispiel nehmen. Das ist eine Frau, die in der Lage ist, ihren Mann geistlich zu stützen, als er selber schwach ist. Wir können das nämlich nachlesen. Als nämlich die Verwandten bei der Namensfindung ihr Veto einlegen wollen, da lesen wir Lukas 1, Vers 60, und seine Mutter antwortete, nein, sondern das Kind soll Johannes heißen.
Hier Vers 18 steht das ja, Lukas 1, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in den
genau. Tagen. In den Tagen, ja gut, weit vorgerückt in der Zeit muss man sich jetzt ungefähr 45 vorstellen. Also, natürlich, für die, es geht spezifisch auf die Schwangerschaft, auf die Fähigkeit der Schwangerschaft, vielleicht 50. Und dann, 30 Jahre später, ist sie noch nicht so uralt. Mhm. Eher mit Sicherheit, ja. Mhm. Das ist uralt. Aber 80 ist mit Kraft, ja, ganz muss man nüchtern sehen. Hannah und Simeon hatten dieses heilige Alter. Wir gehen davon aus, dass, also können davon ausgehen, dass sie zu der Zeit, als ihr Sohn dann umgebracht wurde, schon ihn erwartet haben auf der anderen Seite. Ja, dann nochmal, also die Erwähnung Lukas 24, da hören wir das dann von der Auferstehung. Da wird uns das erste Mal bei der Auferstehung bezeugt. Das waren aber Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen mit ihm, die sagten dies zu den Aposteln. Ja, das sind die ersten Zeugen seiner Auferstehung. Und das finden wir dann auch in der Apostelgeschichte. gleich zweimal von Menschen, an denen der Auferstandene dann Wunder tut, die von Mutterleibe an warm waren. Wer weiß von diesen zwei Menschen? Wer war das?
Na, an einem schönen Foto,
der? Genau.
Das der, der in der Salomonshalle.
Nee, das war ja vorne weg. Das war ja bei Jesus selber noch.
Ja, ach so, danach.
Also, in der Apostelgeschichte ist zweimal von Menschen die Rede, die gelebt haben von Mutterleib an.
Petrus hat auch noch zu angesprochen.
Genau, das war Lystra. Genau diese Situation. Ich sage wieder nur die Stellen, dass man sich das einmal notiert. Apostelgeschichte 3, Vers 2 und Apostelgeschichte 14, Vers 8. Die niemals gegangen waren. Und dort finden wir auch im Kapitel 12, und als er sich bedachte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wird, wo viele versammelt waren und beteten. Das war, als Jesus, als der Petrus aus dem Gefängnis befreit worden ist durch den Engel, da hat sich die Gemeinde zum Gebet wiederum im Hause einer glaubenden Mutter versammelt. Und zwar in dem Fall von Johannes Markus. Das war ja der Junge, der schon als Jüngling vorher Jesus gefolgt war auf dem Weg zum Sanhedrin und der ergriffen wurde und er hinterlässt sein Gewand und flieht in der Unterwäsche. Und das finden wir auch weiter in Römer 16, Vers 13. Grüßt Rufus, den auserwählten Herrn und seine und meine Mutter. Da haben wir wieder diese generationsübergreifenden Glauben, der zu einem geheiligten Dienst wird. In dem Fall nicht nur von Paulus, sondern eben auch von Rufus, der uns sonst kaum begegnet. Paulus selber bezeugt im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 15, dass er von seiner Mutterleib an abgesondert und durch seine Gnade später berufen wurde. Und hier, also in Verbindung mit Römer 16, wird deutlich, dass der Glaube der Mutter des Saulus eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ich bin sicher auch bei seiner Bekehrung. Natürlich berufen von Mutterleib an.
Macht das die Mutter gemacht?
Nee, das macht immer Gott. Aber das hat was mit, ich bin mir sicher, mit der Hingabe der Mutter zu tun. Mit der Weihe der Mutter, mit der Weihe eines Kindes. Oder des Kindes. Wie wir das bei Hannah hatten. Und wie wir das eben bis ins Neue Testament finden. Wie wir das bei Bathseba haben, die sich für hatten, die sich für ihren Sohn Salomo einsetzt. Und dann eben diese berühmte Stelle im 2. Timotheusbrief, auf die wir schon zurück eingegangen waren, bei Timotheus. Dieser generationsübergreifende Glaube, der eben auch nicht zwingend nur bei Söhnen wirkt, sondern durchaus auch bei Enkeln. Und das kann ich wiederum als Zeugnis sagen. Ich habe ja im Laufe meines Dienstes mit vielen hundert Suchtkranken zu tun gehabt. Ich habe mich manchmal gefragt, welche Leute dann den Ausstieg schaffen. Und wenn ich dann in die Lebensgeschichte dieser, in der Regel Männer, reingeguckt habe, da waren oft die Eltern Kommunisten gewesen oder dem Staat angepasst und der Betroffene hatte keinerlei christliche Sozialisation mehr, aber eine gläubige Großmutter, die immer für ihn gebetet hat. Das ist mir bewusst geworden, was das für ein Schlüssel ist, für eine eine kraftvolle Veränderung, selbst bei ganz abgestürzten Menschen. Und das sage ich mal als Ermutigung. Es sind nicht nur, es geht ja einfach auch hier unter uns Mütter, die haben keine Söhne oder keine Söhne, die auf dem Weg des Glaubens sind. Keine Angst. Es kann durchaus sein, dass das eine Generation mal durchmacht. So wie hier bei Timotheus. Ja, da war die Eunike und dann erst kommt der berufene Gott. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und das zeigt uns, wir schaffen wirklich das, heute dieses Thema abzuschließen. Und das ist die Kehrseite. Und ich finde das hier wichtig, dass uns die eben auch im Neuen Testament gezeigt wird. Ich war erst, ehrlich sagen, dass wir so darauf gestoßen werden. Ich bin jetzt drüber weggesprungen. Aber es gibt eben nicht nur die Möglichkeit, dass die Mütter zum Segen würden, sondern auch zum Fluch. Wir haben das im Alten Testament ja zum Beispiel bei Isabel, dass von ihrer Nachkommen keiner mit dem Leben davon kommt. Dieses Geschlecht Ahabs wird ausgerottet und das hat ganz viel mit der Mutter zu tun. Und wir haben im Neuen Testament ein Beispiel, das ist mindestens genauso grausam. Und das hängt ebenfalls mit der Mutter zusammen. Wer erinnert sich, wer weiß, was das ist.
Mich erinnert jetzt nur
Hananias und Saphira. Nee, da gehen wir mal nicht davon aus,
dass das
von
Herodes. Die Frau von Herodes.
Genau. Bitte einmal Matthäus 14 aufschlagen. In jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, die Kunde von Jesus und sprach zu seinen Dienern: Dieser ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden. Und darum würden sie die Kräfte nennen. Denn Herodes hat Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hat ihm gesagt, es ist denn nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Das ist auch wahr. Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, übrigens, wenn ich richtig mich erinnere, ist die einzige Geburtstagsfeier von denen, von der in der Bibel berichtet wird. Deswegen ich fürchte, dass dieser Tag überschätzt wird. Ich habe das in meiner Familie schon einmal gesagt, da wurde ich darauf hingewiesen, aber der Geburtstag von Jesus wird auch gefeiert. Es waren aber nur die Hirten dort, nicht mal die Weisen kamen. An dem Tag. Ganz mit Sicherheit nicht, weil das, die mussten sich nämlich erst erkundigen, wo denn der König der Juden geboren ist. Ich würde. Das heißt also, wenn man zum Geburtstag ein kleines Stückchen Schafskäse kriegen kann, sind wir nicht schlechter gestellt als der Messias. Die Volksmenge hielt ihn für einen Propheten. Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen. Und sie gefiel Herodes. Weshalb er mit einem Eid zusagte, ihr zu geben, was irgend sie erbitten würde. Sie aber, von ihrer Mutter angewiesen, sagte: Gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig. Aber um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tische lagen, befahl er es zu geben. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schale gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herzu, um den Leichnam auf und begruben ihn. Und sie kamen und berichteten es Jesus. Als aber Jesus es hörte, zog er sich in einem Schiff von dort zurück an einen öden Ort für sich allein.
Nicht mehr.
Ja, Matthäus Evangelium Kapitel 14.
14.
Ja.
Das ist eine traurige Geschichte und vielleicht wird uns hier deutlich, warum das Vater und Mutter mehr lieben als Jesus so notwendig ist. Es gibt bestimmte Dinge. Dort muss man sich, um nicht an den Sünden der Väter teilhaftig zu werden, von ihnen distanzieren. Seltene Situationen aus Haus gibt es. Das wäre eine dieser Situationen gewesen. Es ist eine merkwürdige Sache. Ich denke immer an sowas. Warum rennt das Mädchen, was ja begehrenswert ist, also was in einem Alter ist, das war kein kleines Kind. Ja, das war eine Heranwachsende. Warum rennt die zu ihrer Mutter? Und warum widersteht sie ihr nicht und sagt, ach nee, so was Ekliges. Der König hatte ihr das ja versprochen. Warum? Weil das Böse im Herzen ihrer Mutter schon das Kind erfasst. Und das ist ein wichtiger Punkt, ihr Lieben. Wir haben bisher immer davon geredet, dass der Segen übertragen wird. Dass der Einfluss zum Guten ist. Und das, wir haben dutzende Beispiele in der Bibel dafür gefunden. Es gibt aber eben auch das Gegenteil. Es ist hoffentlich nicht so häufig. Es ist nicht so häufig. Ich sage es mal so. Es ist nicht so häufig. Aber es ist in solchen Zeiten der Bosheit, und das war eine Zeit der Bosheit, als Jesus auf die Erde kam. Das war eine Zeit, wo das Reden der Propheten über mehrere hundert Jahre fast zu Ende gegangen ist. Das Zeugnis Gottes an sein Volk war selten geworden. Und in solcher Situation greift das Böse um sich. Und ich fürchte, wir haben wieder solche Zeit, wo das Böse mehr Einfluss hat als einem gefällt, als wir uns wünschen. Und das ist noch nicht alles. Diese Sache wird ja nebenbei noch ein weiteres Mal berichtet. Und zwar Markus 6. Etwa Vers 20. Und dann haben wir eine letzte Stelle. Und es hat mich sehr betroffen gemacht, als ich vor Wochen einmal diese ganzen Texte mir ausgesucht hatte, wo von Müttern oder Mutterschaft die Rede ist, dass die letzte Erwähnung von Mutterschaft in der Bibel eine besonders christliche ist. Wer weiß das?
Genau.
Nee, Offenbarung 17, Vers 5. Danach. Und an ihrer Stirn hatte sie einen Namen geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Goldene. Das ist wirklich. Also, wir gucken einmal rein in dieses Kapitel, Offenbarung 17. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben, und die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geist weg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollen Steinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und den Unreinigkeiten ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn hat sie einen Namen geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde.
Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Es wird, das haben also schon die Heiligen des Mittelalters festhalten wollen, dass, also von Martin Luther ist es bezeugt, dass er gesagt hat, diese große Gruppe Babylon ist die katholische Kirche, ist die Mutter der Gräuel. Das war für ihn ganz klar. Ja, die trunken geworden ist an der Blut der Heiligen. Und ich kann dem zumindest nicht widersprechen. Wir müssen eine Sache wissen. Dies ist Babylon, die Große, die Mutter, die Huren und Gräuel dieser Erde. Das heißt, ihr Dienst hat sich über die ganze Welt gewandt. Das ist genau das Gegenteil der Braut des Christus. Die Braut Christi, in der die Gemeinschaft der Heiligen versammelt ist, die in seinem Namen seine Werke tut, und dagegen ist diese Mutter alles Böse. Man kann sich was Schrecklicheres nicht vorstellen. Voller Lästerung. Was ist Lästerung? Dass man keinerlei Respekt mehr vor Gott hat. Wenn wir heute in unsere Umgebung gucken, merken wir, wie schnell das, also wie das in den letzten 30 Jahren um sich gegriffen hat, ist wirklich grauenhaft. Ist wirklich, selbst in der kommunistischen Zeit hat man sich noch gescheut, den Namen Gottes zu lästern. Ja, das waren die Rückständigen und so. Es war irgendwo noch, es war unangenehm, aber es war noch erträglich. Aber danach, man hatte noch einen Rest von Ehrfurcht. Heute ist das alles nur ein Gegenstand des Spottes und der Verachtung. Und das ist gleichzusetzen mit der unvergebbaren Sünde gegen den Heiligen Geist. Dass man das Heilige als böse deklariert. Und deswegen ist das Gericht Gottes nahegekommen. Und das vor diesem Hintergrund ist vielleicht deutlich, dass es notwendig ist, der erste Punkt, Jesus höher zu achten als jegliche menschliche Bindung. Ich will das abschließen mit einem Vers, der davor steht. Es, vielleicht mit zwei Versen. Wenn wir von dieser letzten Zeit reden, dann finden wir ja im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, und im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, diese Situation, wie diese letzte Zeit gekennzeichnet ist. Voller Bosheit. Und dort wird konkret aufgezählt. Und eine dieser Dinge wird aufgezählt in 1. Timotheus 1, Vers 9, indem ich dies weiß, dass für ein gerechtes Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für Unheilige und Ungöttliche, für Vaterschläger und Mutterschläger, für Menschenmörder. Und wenn wir das lesen, Menschenmörder, das ist, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, ja, oder der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und wir finden das in unmittelbarer Kombination. Vaterschläger oder Mutterschläger und Menschenmörder. Dann zeigt das, dass dieser fehlende Respekt gegenüber den Eltern eine unmittelbare satanische Wurzel hat und von Gott auch so gewertet wird. Und deswegen ist die heutige Zeit der Anti-Autorität
so tot gefährlich für die Kinder, die dem unterworfen werden. Weil dort ein Same in sie gelegt wird, der Respektlosigkeit, die ihr eigenes Leben zerstört. Und deswegen meine herzliche Bitte, dass keiner von uns sich auf diesen Weg begibt, die Kinder ohne diese Konsequenzen ins Leben hineinzuleiten, ohne Respekt zu entlassen. Weil die Gefahr, dass sie sich zu Vater- oder Mutterschlägern entwickeln, ihr eigenes Leben zerstört. Ich möchte die Eltern bekümmern, aber es ist ein zerstörerisches Verhalten für das Leben dieser Kinder. Und eine letzte Sache, und das darf uns dann wieder Mut machen, und zwar Hebräer 7, Vers 3. Wir fangen vorneweg an, Vers 1. Dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte, und der ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte. Das heißt an anderer Stelle, ohne einen Widerspruch wird das Geringere vom Besseren gesegnet. Das heißt, Melchisedek war über Abraham. Er segnete ihn. Und Abraham war immerhin der Vater des Glaubens. Der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit heißt. Melchisedek. Dann aber auch König von Salem. Das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens haben, aber dem Sohne Gottes verglichen, bleibt Priester auf immer da. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich für unsere Schwachheiten zu verwenden vermag. Wir haben einen, Jesus, den Gerechten, der vor dem Vater eintritt, auch unserer Schwachheit wird. Der zwar als Mensch geboren und damit Anteil nehmend an unseren Schwachheiten hatte, als Mensch geboren wurde und dadurch Anteil an unserer Schwachheit hatte, aber ohne Geschlechtsregister. Da wird uns Melchisedek als Vorläufer, als Abbild, als alttestamentliches Gegenbild des Messias gezeigt. Und das bedeutet auch, dass wenn Jesus sich für uns verwendet, er sich eben gerade nicht als der Sohn der Maria für uns verwendet. Ganz wichtig. Und deswegen ist diese Befürchtung, die letzten Endes ja zur Gründung der protestantischen Kirchenrichtung geführt hat, dass nämlich die Vergötzung der Maria das Gegenbild dieser babylonischen Hure ist, geschmückt mit Gold, Edelsteinen, kostbaren Kleidung. Das kann man ja bis heute so sehen. Das gottesfürchtige Nachbarvolk, Polen hängt zutiefst in dieser Marienvergötzung. Nicht in einer nüchternen, Respekt vor dieser heiligen Frau, sondern in einer Vergötzung, dass dort tatsächlich eine Fokusverschiebung stattgefunden hat. Dass von der Ehre einer Heiligen es hin zur Vergötzung sich bewegt hat. Und dass damit dem Herrn der Herren die Ehre geraubt wird. Und deswegen möchte ich mit Melchisedek abschließen. Das ist tatsächlich das letzte Beispiel. Und da heißt es ausdrücklich ohne Vater und ohne Mutter. Nur, also ohne natürliche Herkunft. Nur in dieser Abhängigkeit. Nur in dieser hundertprozentige Hingabe an seinen Dienst und seine Berufung, nämlich die Wahrheit. Verheißungen Gottes festzumachen. Das ist das, was Gott geschieht. Gott hatte dem Abraham Verheißungen gegeben, welche selig, weil der es war, also weil jede Sache bestätigt wird durch zwei oder drei Zeugen. Welche selig macht die Sache fest. Und vielleicht ganz, ganz am Rande gibt uns das einen Einblick in das, was kirchlich Dreieinigkeit heißt. Es ist der eine Gott, gleichzeitig dreifach bezeugt, der sich selbst treu ist. Und der begegnet uns in Jesus Christus. Und dem folgen wir nach und dem gehört diese Gemeinde. Amen.
Ich habe eine Frage. Ja. Wir hatten am Anfang zwei Punkte.
Ja.
Also sollten wir eigentlich drei sein?
Das ist der dritte. Also das erste ist diese
Beziehung. Dass Jesus wichtiger ist als.
Genau. Und dann? Das zweite, das Beispiel der heiligen Mütter. Mhm. Und das dritte, das Beispiel, die wenigen Beispiele dieser unheiligen Mutterschaft. Aha. Dazu, also zu dem dritten gehören eben die Herodias und diese Hure Babylon. Okay. Die Mutter der Hure.